Wir haben in einer Woche Christtag, am 24. Heiligabend und am 25. ist der Tag der Christi Geburt. Und es bietet sich an, vielleicht, dass man heute Morgen ein Wort in diese Richtung bringen möchte, aber es wurde mir ein anderes Wort gegeben. Ich habe auch gebetet, der Herr möge durch uns das geben, was wir heute brauchen. Ja? Und Gott ist nicht an eine Zeit gebunden, ja? An eine Stunde gebunden. Ja? Und so wünsche ich von Herzen, dass auch dieses Wort uns zum Segen, mir und uns alle zum Segen dienen möchte. Wir finden das Schriftwort in Evangelium Matthäus Kapitel 11. Matthäus 11, wir lesen die Verse 2 bis 6. Matthäus 11, Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Toten stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich habe die Botschaft von heute Morgen überschrieben: Ist Christus ein Ärgernis? Mit einem Fragenzeichen. Oder kann man das anders sagen, kann Christus zu einem Ärgernis werden? Wir als Bürger dieser Erde sind immer wieder mit vielen Dingen so konfrontiert. Wir begegnen manchen Dingen, die uns vielleicht aus der Ruhe bringen, ja? Die uns auf uns so eine Einwirkung haben, dass wir vielleicht so ein bisschen unruhig werden, die vielleicht nicht ganz so schön sind, die auf uns eine Wirkung haben, dass bei uns da innen im Herzen fängt sich an bewegen. Wisst ihr, es heißt so, es kommt etwas hoch, ja. Es fängt sich an bewegen und man ärgert sich dann, ja. Es ist ganz normal, dass man dann sich vielleicht ärgert und es gefällt einem nicht und man möchte das wieder wirklich anders haben. Aber es ist so. Und es wirkt natürlich auf unsere Gemüter, auf unsere sogar Lebensqualitäten diese Zeit. Und es ist uns nicht angenehm. Und in der Bibel finden wir auch dieses Wort Ärgernis. Oder auf anderen Stellen heißt es Anstoß. Oder die neuere Übersetzung sagt statt Ärgernis auch Anstoß. Immer wieder gibt es so Beispiele, wo uns angeführt werden von Ärgernissen. Und wir haben jetzt auch im Vers 6 gelesen, als Jesus sagte zu den Jüngern: Selig ist, der sich nicht an mir, an Jesus ärgert. Wir möchten mehr auf diesen Gedanken eingehen. Und im Einleitungswort haben wir auch gelesen, in Matthäus 18, als Jesus auch über Warnungen spricht, von Verführung und Warnungen über Ärgernisse. Ja? Und er sagt dann auch: Weh der Welt der Ärgernis halben. Weh der Welt, weil durch sie Ärgernisse aufkommen. In meiner Übersetzung heißt es: Weh der Welt der Verführung, weil die Verführungen, weil durch sie kommen, ja. Und auch, und sagt dann: Es müssen ja Ärgernisse kommen, doch weh den Menschen, durch wen sie kommen. Die Genfer Übersetzung sagt diesen Vers ein bisschen anders. Weh der Welt wegen der Dinge, durch die Menschen zum Fall kommen. Oh, merken wir, Geschwister, wie das tiefer geht, ja. Ärgernis, das denkt man, ja, man ärgert sich ja. Aber der spricht jetzt ein bisschen tiefer. Durch ein Ärgernis kann etwas kommen, so weit kommen, dass ein Mensch zu Fall kommt. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Noch weiter, ja, kann man das anschauen. Und als ich mich so befasst hatte mit dem Wort, habe ich festgestellt, dass Ärgernis oder Anstoß, dass die so miteinander gehen, ja, aus einem Anstoß, wenn man sich an einen Menschen stößt eigentlich, man erwartet nicht von dem etwas, und, aber da kommt etwas, was man gar nicht erwartet hat, und dann kann man sich ärgern, ja, oder aus einem Ärgernis, dass man sich geärgert hatte über etwas, was einer gemacht hat, und man so hat mit dem gar nicht gerechnet, und man kann Anstoß nehmen. Es wirkt auf mich dann anstößig. Und die Genfer Übersetzung sagt dann auch, dass durch Ärgernisse auch zum Fall kommen können, ja, Menschen. Und Apostel Paulus sagt zu den Römern in Kapitel 14, wir werden etliche Verse jetzt lesen, so zur Bestätigung, Kapitel 14, Vers 13, spricht er auch ein Wort. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr eure Gedanken darauf, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Er gibt noch einen vielleicht Hinweis, einen sehr nützlicheren, teuren Tipp. Er sagt, schau doch nicht auf der eine und der andere immer wieder. Lass mal das sein. Aber er sagt doch, schau mal in sich hinein. Richtet vielmehr eure Gedanken, unsere Gedanken gerichtet werden, dass ich meinem Bruder und meinem Schwester oder meinem Nächsten, es muss nicht unbedingt mein Bruder oder Schwester in der Gemeinde sein, aber so außerhalb der Gemeinde, wie wir leben unter Menschen, dass ich jetzt meine Gedanken richte, dass ich diese Menschen nicht zum Anstoß oder zum Ärgernis werde. Ja. Und Geschwister, es kann ganz schnell zum einem Ärgernis kommen. Es ganz schnell kann sich in uns ja, etwas bewegen und es wird unwohl. Und wieder in Markus 10 ist ein kleines Beispiel. Die Begebenheit, als Jakobus und Johannes, sie hatten den Wunsch, einmal bei Jesu zu Rechten sitzen in der Herrlichkeit. Markus 10, Vers 41. Als Jesus ihnen sagte, ihr könnt mir nachfolgen, aber der Platz, wer neben mir in der Herrlichkeit sitzen soll, ist nicht mir gegeben, so es der Vater macht. Und er sagt so dann im Vers 41, und als das die Zehn hörten, begannen sie unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Sie begannen unwillig zu werden. Wisst ihr, sie haben zueinander gesagt, was wollen die zwei? Wissen sie überhaupt, was sie sprechen? Wissen sie überhaupt, was sie verlangen? Sie wurden unwillig. Geschwister, sie ärgerten sich ein bisschen über das, was sie wollten. Ich glaube, Johannes und Jakobus, sie haben das dann nicht ganz begriffen, was sie überhaupt gesagt haben. Und ich glaube, mit der Zeit ist es ihnen klar geworden, dass sie etwas verlangt haben, was sie eigentlich gar nicht, um was sie gar nicht bitten sollten, ja. Aber es zeigt uns, wie schnell, ja. Sie haben das gefragt, wahrscheinlich so als freien Willen. Die Mutter war auch da und so. Und es steht ein Ärgernis. Johannes der Täufer, wir haben gelesen, das Einleitungswort, ist im Gefängnis. Und im Gefängnis hört er von den Wundertaten, vom Wirken Jesu. Er ist unschuldig aber. Und um der Gerechtigkeit willen ist er im Gefängnis eingesperrt worden. Und man kann sich vorstellen, wie er sich fühlt, verlassen, allein. Johannes weiß, was das bedeutet, wenn man einen König zurechtweist. Wir wissen ja, warum er im Gefängnis gewesen ist. Weil er den König hat zurechtgewiesen, hat ihm gesagt, was nicht recht ist. Dass das, was er tut, das ist nicht recht. Er ist seine Unschuld bewusst, Geschwister, und es fängt an, in seinem Herzen zu grübeln, würde ich so sagen. Es denke, Geschwister, dass es nicht bei Johannes allein so wäre. Wenn ein Mensch in das Gefängnis eingeliefert wird und er unschuldig ist, was passiert da im Herzen der Menschen? Und ich glaube, dass bei jeder Mensch würde in so einen Gedankengang hineinkommen. Warum ist das so? Warum bin ich da? Johannes hört von Jesu Wirken und Johannes weiß, dass er Sohn Gottes ist. Und der denkt vielleicht auch, ja, aber warum lässt er mich da alleine? Warum kommt Jesus nicht? Im letzten Sommer waren wir mit meiner Frau in Donaueschingen. Kurz. Und wir fuhren in die Stadt hinein, wir wollten dort etwas sehen. Nämlich in der Stadt, gerade in der Stadtmitte, beginnt der große Fluss Donau. Es ist eine Quelle in der Stadtmitte und da ist der Beginn des Flusses Donau. Ein gewaltiger Fluss, er ist, glaube ich, über 2800 Kilometer lang. Aber es ist so beeindruckend, dass man steht an dem Ort, wo das beginnt. Wir wollten das sehen und dann kennen wir die Stadt ja nicht. Wir haben jemanden gefragt um den Weg. Und dann wurde uns gesagt, geht ein Stück weit hoch, diese Straße. Und ihr werdet sehen, auf dem Boden, das Haupt des Johannes des Täufers. Auf einem Teller. Das interessierte uns dann noch mehr. Und wir gingen in diese Richtung. Und dann sahen wir eine große stattliche Kirche. Und da sahen wir einen Teller verlegt. Ich weiß nicht, ob er knapp einen Meter Durchmesser gewesen, aus Stein natürlich, gemacht. Und das Haupt des Johannes des Täufers auf dem Teller. Wisst ihr, es hat uns so bewegt. Wir haben uns so ein bisschen versetzt in die Lage dieses Mannes Gottes. Also ich persönlich habe viel mehr verstanden auf einmal, was das für Johannes bedeutete, im Gefängnis zu sein. Und er wusste, welch ein Ende das nehmen kann. Dem Bildhauermeister ist es so gelungen, dieses aus Stein des Haupt, das Angesicht, die Augen so zu fertigen, gestalten, dass man hat fast gesehen, was Johannes in diesen Tagen durchgemacht hatte oder wie es ihm in den Zeiten gegangen ist, als er dort gewesen ist oder wie es ihm gegangen ist, als der Henker kam, um ihm das Haupt nehmen. Es lag so eine tiefe Traurigkeit im Blick und in den Augen. Wenn ihr einmal dort sein werdet, es lohnt sich, das anzuschauen. Das Blick der Augen und das Ausdruck des Gesichts, Geschwister. Eine tiefe Traurigkeit. Aber wisst ihr, so wie es im Leben oft gibt, das gibt es barmherzige und unbarmherzige Menschen. Und die Unbarmherzigkeit und das unsinnige Handeln von Menschen führt oft zu einem Leid den anderen. So ist das auch geschehen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie mehr gehört, noch einen gleichen Fall, dass einem Menschen das Haupt genommen wird, also er wird enthaupt und das Haupt wird auf einem Teller irgendjemandem die Hand gegeben. Aber wisst ihr, gerade Johannes, der vor Christus gegangen ist, der vor Christus kam, der war der Wegbereiter Jesu Christi. Gerade der musste dieses Leid durchmachen. Und er sendet seine zwei Jünger und sagt, und er will Jesus sagen, weißt du, ich bin ja im Gefängnis. Weißt du das? Aber warum war Johannes im Gefängnis? Was war die Ursache, Geschwister? Es war ein Ärgernis des Herodes. Ein Ärgernis auch der Frau des Herodes, die eigentlich ihm gar nicht gehörte. Sie ärgerten sich über Johannes. Und obwohl Herodes, es heißt so, er hielt viel von Johannes und hörte ihn gern, ärgerte er sich so sehr über ihn, dass er diese Gräueltat an ihm begangen ist. Geschwister, das ist die Folge eines Ärgernisses, welches einmal geschehen ist. Und wie viel ist schon geschehen auf diesem Grund der Ärgernisse zu dieser Zeit? Johannes musste eine längere Zeit auf Jesus gewartet haben. Ich glaube nicht, dass er gleich am ersten oder zweiten Tag gesandt hatte. Aber Jesus kommt nicht. Vielleicht kommt er am nächsten Tag. Jesus kommt am zweiten Tag nicht, am dritten Tag nicht, eine Woche später nicht. Und ich glaube, Geschwister, dass auch der größte Prophet, das teuerste, treueste Kind Gottes, kann in einen Zweifel kommen. Johannes hat sich jetzt nicht in den Sinn geärgert. Aber wisst ihr, es stieg in ihm auf. So eine Art wie Zweifel. Vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es doch nicht derjenige. Und er lässt seine Jünger fragen, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir einen anderen warten? Johannes wusste ja, Johannes hat Jesus getauft. Johannes wurde ein Zeichen gegeben, auf den er sehen wird, den Geist Gottes in Gestalt, eine Taube, der wird sein. Johannes hat gezeigt, seinen Jüngern, haben wir auch gehört, sieh, das ist Gottes Lamm. Jetzt kommt Johannes in eine tiefe Lage hinein. In eine Tiefe hinein wurde er geführt. Gott hat es zugelassen, dass er in diese Lage kommt und er fragt, bist du das oder doch nicht? Was war Jesu Antwort? Sie sollen sagen, was sie gehört und gesehen habt. Und noch ein leiser Wink für Johannes. Selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Wisst ihr, ich habe lange Zeit über das nachgedacht. Es hat mich so bewogen, wie Jesus ihm geantwortet hatte. Aber was wollte er mit diesen Worten sagen? Er hat Johannes nicht verurteilt. Er hat nicht gesagt, Johannes, wie bist du so weit gekommen? Wie hätte ich reagiert? Ich weiß es nicht. Er hat nicht gesagt, Johannes, wie kannst du überhaupt so denken? Wie ist es anders geworden jetzt? Vor kurzem war ich bei dir und jetzt sprichst du so. Aber Jesus sagt, mein lieber Johannes, ich weiß das alles. Ich weiß, dass du im Gefängnis bist. Ich weiß, dass du um der Gerechtigkeit willen leidest. Ich weiß, dass du um meinetwillen leidest. Aber Johannes, mein liebes Kind, du hast mir den Weg vorbereitet. Du hast ja das erfüllt, wofür du gesandt worden bist. Und der Teil dieser Frucht, das bei ihm durch Jesu Werk jetzt früchtet, ist ja Teil von deiner Arbeit. Du hast ja vorgearbeitet. Und Jesus will ihm sagen, ich gehe auch den Weg, den du gehst. Jesus hat ihm nie gesagt, Johannes, bald wirst du frei sein. Und ich glaube, Johannes, aus der Antwort hat er das Richtige entnommen, dass er nie rauskommen wird aus dem Gefängnis lebend. Aber Jesus will ihm sagen, du nanntest mich Gottes Lamm. Wisst ihr, er hat gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und Johannes wusste, dass dieses Lamm Gottes geschlachtet wird. Und Jesus sagt, Selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Jesus wurde für viele, viele Menschen zum Ärgernis seit seines Erdenlebens. Matthäus 13. Ich lese mal, Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, ging er von dort weg und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie erschraken und sagten, woher hat dieser diese Weisheit und die Wundertaten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher weiß er denn das alles? Und sie ärgerten sich über ihn. Sie kannten, woher Jesus kommt. Aber Geschwister, Jesus am Schluss heißt es, Vers 58, er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Geschwister, sie waren es nicht wert. Sie ärgerten sich über Jesus. Sie wussten, sie kannten, vielleicht manche kannten, wie er dort auch aufgewachsen ist. Ist uns die Details nicht beschrieben. Und sie ärgern sich. Sie wundern sich über seine Wundertaten, seine Weisheit. Und sie ärgern sich über ihn. Und das heißt, dass nicht nur die Person Jesu wurde zu ihm, ihnen zu Ärgernis. Seine Worte, sein Benehmen, seine Taten, seine Wunder, die er an den Sabbaten getan hatte, das war ihnen alles zu Ärgernis. Und in Markus noch eine Bibelstelle sagt Jesus von sich selbst auch dann, Markus Kapitel 12, Markus Kapitel 12, Vers 10. Habt ihr nicht auch diese Schrift wohl gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Warum wurde Jesus Christus verworfen? Warum wurde der Stein von den Bauleuten, der eigentlich der Eckstein gewesen ist im Bau, warum wurde er verworfen? Weil sie sich an ihm geärgert haben. Sie ärgerten sich an ihm. Aber Geschwister, wenn ein Bauherr oder ein Mensch, der kundig ist im Bau, er wird doch schauen, dass der Eckstein, der richtige, der beste Stein an dem Eck steht. Ja? Aber Jesus sagt, sie haben ihn verworfen. Nur weil sie an ihn sich ärgert haben. Und auch Petrus sagt später, auch von dem Eckstein, dass euch ist er kostbar. Wem euch? Die ihr an ihn glaubt, die ihr Kinder Gottes seid, die ihr Jesus Christus im Herzen habt, euch ist er kostbar. Aber für andere ist er zum Ärgernis geworden. Aber es kommt die Frage, Geschwister, wie stehen wir zu Christus? Wie ist mein Herz? Wie ist mein Herz gestimmt? Vielleicht kommen wir auch das eine oder andere Mal in eine Lage oder Zeitspanne, in dem bei uns etwas aufsteigt und wir fragen, warum? Und wir fragen, warum ist das bei mir so? Ja? Warum ist bei dem anderen anders, aber bei mir so? Warum muss ich, Geschwister? Und es fängt an, in unserem Herzen grübeln, leise etwas zu reden. Es fängt klein an und in ein Aufbegehren. Geschwister, ist unser Gottesdienst, ich meine das Gott dienen, wirklich schwer? Was denken wir? Oder kann es uns zu schwer werden? Kann es uns zu einer Art Last werden? Oder kann unser Blick wandern auf Menschen, die frei sind? Menschen, die noch nie zum Beispiel einen Gottesdienst besucht haben. Sie sind frei. Und wenn man das so anschaut, man hat das Empfinden, ihnen geht es ja wohl. Ja, sie sind freudig, sie sind glücklich in ihrem Leben. Und dann kommt so ein leises Sehnen vielleicht, oh, das wäre vielleicht auch gut. Und vielleicht ein Unwille wird aufsteigen. Geschwister, ist es nicht ein kleiner Ärger, dass ich das nicht so kann? Ich habe schon oft eine Aussage gehört, ich glaube ihr auch. Ich darf das nicht, weil ich bekehrt bin, weil ich Gott diene, manche sagen, weil ich zur Gemeinde gehe, sagen manche, habe ich auch gehört, dann darf ich das eine und das andere nicht. Geschwister, was bedeutet es, ich darf das nicht? Es bedeutet, ich will das. Ich hätte das gern. Ich hätte gern auch mitgemacht. Aber ich darf es nicht. Wisst ihr, Geschwister, es ist ein Ärgernis. Unbewusst vielleicht. Vielleicht ist es einem gar nicht bewusst. Aber man ärgert sich ein bisschen. Man darf das nicht. Aber Geschwister, ein erlöstes Kind Gottes, ein Kind Gottes, eine Seele, die ein Leben mit Gott hat, es will das nicht. Es ist ein großer Unterschied. Es darf das nicht, es will das nicht. Mir kommt in den Sinn, wenn ein Kind jetzt sagen würde, es möchte etwas. Die Eltern sagen nein. Aber das Kind will das. Er will das vielleicht nicht tun, aber es will ja trotzdem. Aber es darf nicht. Und Geschwister, so ist die Aussage. Und wisst ihr, die Menschen tun mir sehr leid. Sie leben in einem Gott dienen, vielleicht jahrelang. Aber immer wieder hört man darf das nicht. Eigentlich wie schade, ja? Wie schade. Tief in der Seele möchte man, das heißt, man ärgert sich, dass man nicht darf. Und man schaut dann auf die anderen, die das dürfen. Aber Geschwister, man schaut nicht auf das Ende an. Denken wir wieder, kommen wir in den Sinn der Psalm 73. Wie ging es dem Psalmist? Weil als er geschaut hatte auf die Mitmenschen um ihn, wie sie alle glücklich sind. Und dann sagte er ja, aber meine Plage ist jeden Tag neu. Jeden Tag fängt es bei mir vom Neuen an. Die eine Plage ist kaum beendet und kommt das Nächste. Und das Nächste ist kaum beendet, kommt das Zweite und Dritte und das Vierte. Und es nimmt kein Ende. Und er sagt, fast bin ich gestrauchelt, fast bin ich ausgeglichen. Das heißt, fast bin ich gefallen. Bis ich in das Heiligtum ging, bis er gegangen ist und hat alles seinem Herrn gesagt. Bis er gegangen ist, hat die Tür verschlossen, dass ihn kein Mensch stört und hat alles seinem Herrn Gott gesagt. Er hat, Herr, ich kann ja nicht mehr, du siehst doch ja, ich falle doch bald. Und wisst ihr, der Herr hat ihm diesen Ärger weggenommen, weil er der Herr gezeigt hat, es mag sein, dass es schön so ist, aber schau mal in die Zukunft. Schau mal das alles im Blick auf die Ewigkeit. Schau mal, was die Ewigkeit dir bringen wird und dem anderen bringen wird. Und du wirst glücklich sein und er wurde glücklich. Und Jesus sagte zu Johannes, das ist der Weg, den du gehen musst. Johannes, ich glaube, er hat alles verstanden. Und ich glaube, als der Mann gekommen ist, ihn abzuholen, dann hat er sich getreu in Gottes Hand gelegt. Aber wisst ihr, Geschwister, Jesus Christus kam ja auch in die Welt. Und Jesus musste auch die tiefsten Wege gehen. Jesus ging nicht bis zum Tod, Jesus ging in den Tod am Kreuz. Aber das war der Weg, den ihm sein Vater als liebenden Sohn vorgeschrieben hatte. Wisst ihr, es ist vielleicht manchmal schwer, dem Kind etwas schwerer vielleicht zu wünschen, oder man weiß, es wird unheimlich schwer meinem Kind sein. Und doch muss vielleicht dieses Kind den Weg gehen. Aber Jesus, wir lesen nirgends, dass Jesus etwas in die Frage gestellt hatte. Jesus hat nur einmal gefragt, Vater, ist es wirklich dein Wille? Ist es wirklich der Kelch, der Weg, den ich gehen soll? Und wenn das wirklich so ist, so will ich ihn gehen. Geschwister, er ärgerte sich nicht. Jesus ärgerte sich nicht, auch nicht, als sie ihn gefangen mit dem Kreuz beladen haben, hinausgeführt haben. Jesus ärgerte sich nicht über die Menschen, die ihm nur den Tod wünschten. Gott ist treu und das sollten wir nie vergessen. Auch in dieser Zeit, wo es scheint, dass man das vergessen kann. Auch in der Zeit, wie es uns gehen würde, wie es Johannes gegangen ist. Und es ist lange nicht so, wie ihm gegangen ist. Ja? Auch Geschwister, in die Zeiten, wenn wir von den Nächsten und Liebsten nicht verstanden werden. Es ist oft so, dass ich kann mich nicht versetzen in die Lage des anderen. Und der andere kann sich nicht versetzen in meine Lage. Und doch können wir wissen, dass wir Gott uns tragen wird und uns führen wird. Ich habe vor kurzem das Gedicht wieder gelesen. Ich habe mir da so kurz aufgeschrieben. Das Gedicht kennt ihr alle wahrscheinlich, Spuren im Sand. Und das heißt, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging mit meinem Herrn am Meer entlang, ja. Und vor dem dunklen Nachthimmel strahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Spuren auf dem Sand. Ich gehe mit dem Herrn, ich sah zwei Spuren auf dem Sand. Und als das letzte Bild in meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und erschrak, als ich entdeckte, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir zu dienen und alles dir übergab, versprachst du mir, du würdest immer bei mir sein. Aber jetzt sehe ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Und der Herr nahm meine Hand und sagte, mein liebes Kind, ich habe dich nie verlassen, schon nicht in den Zeiten der Not und Angst. Und weil du eine Spur siehst, habe ich dich getragen. Ich wusste, dass du das vielleicht nicht aushalten würdest, aber ich habe dich, mein liebes Kind, in meine Arme geschlossen und hinübergetragen. Durch die ganze Zeit. Wisst ihr, Geschwister, wir sind oft so ich-bezogen. Dieser Mann oder Frau, die das Gedicht geschrieben haben, sie haben gleich gedacht, eine Spur, das ist ja meine Spur. Ja, so. Der Gedankengang merken wir, das kann nur meine Spur sein. Jesus ist sicher jetzt nicht mehr da gewesen, hat mich allein gelassen. Geschwister, es ist nicht so, wenn wir uns an Christus nicht ärgern. Wenn Jesus Christus mein Leben ist, Apostel Paulus sagt, wisst ihr, mein Leben ist so, wie soll ich sagen, voll mit Verfolgung, mit Not, mit Angst und Bange, mit Schläge. Aber doch ist Christus mein Leben. Und in diesen Zeiten des Apostels, wo der Tod vor den Augen gestanden ist, hat ihn Christus hinübergetragen. In eine Zeit, wo es eben wieder besser gewesen ist, besser gegangen ist. Und glaubt mir, das ist so in unserem Leben, dass Gott einen nie verlassen wird. Er wird mich und dich überall hinübertragen. Aber es soll kein Ärger in uns aufstehen. Es soll kein leiser Gedanke aufstehen, dass es am Herrn liegt. Geschwister, es kann nur an mir liegen. An mir und an dir, wenn uns ein Unwohl geht. Jesus sagte, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das wünsche ich mir, das wünsche uns alle, das wünsche eigentlich allen Menschen, die heute leben, dass sie sich an Christus nicht ärgern. Kurz noch, in Matthäus 5, wir kennen ja alle die Seligpreisungen, sagt Jesus, es ist eigentlich ein sehr wunderschönes Kapitel, und sagt Jesus so, Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleugnen, verfolgen, allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Ist es leicht zu leben, wenn man hört, dass über mich jetzt Übles spricht? Ja? Aber Jesus sagt ja, wenn sie die Unwahrheit sagen, ja, das ist so wichtig, wenn sie reden Übles wegen Christus, wenn sie reden Übles über mich um der Gerechtigkeit willen. Geschwister, wenn wir von Gott treu stehen, wenn wir in Gottes Augen angenehm sind, Geschwister, dann sollen die Menschen reden, dann sollen sie reden, so viel sie möchten, Geschwister. Wir wollen uns nicht ärgern. Das ist in Gottes Handen. Auch in dieser Zeit wird der Herr mich und dich hinübertragen. Wir haben kurzum gehört, das Wort Zuflucht ist unter den Armen des ewigen Gottes. Wisst ihr, dahin wollen wir fliehen. Da wollen wir unsere Zuflucht suchen, da wollen wir unsere Stille suchen, da wo Gott ist. Der Herr helfe uns allen. Amen.